90 Plus On Air. Matchday zu den Top-Ligen in Europa auf meinsportradio.de.
90 Plus On Air Matchday auf meinsportradio.de. Wir blicken voraus auf das neue Fußballwochenende in Europas Top-Ligen. Und in dieser Woche, da kommt ja dann auch die Bundesliga mit dazu. Und dann sind alle großen Ligen also am Start. Wir haben das Format im Gegensatz zur letzten Saison ja ein bisschen umgestellt. Wir stellen nicht mehr die 5 Fragen an die Spiele in Europa, sondern wir picken uns ein besonderes Team raus und ein besonderes Thema raus, das am Wochenende Tragweite kriegen wird. Und heute ist es Milan. Milan, das neue Milan. Was verbirgt sich dahinter? Was ist von Milan zu erwarten? Und was hängt vor allen Dingen auch mit diesem neuen Milan alles zusammen? Das klären wir hier in der Sendung auf meinsportradio.de bei 90 Plus und Air Matchday mit den Kollegen Manuel Behlert und Julius Eid von 90 Plus. Hallo ihr beiden.
Servus.
Und wir haben uns noch Verstärkung geholt, nämlich einen echten, eingefleischten Milan-Fan, den Chris Zahren nämlich. Hallo Chris.
Hallo Jungs, servus.
Schön, dass du mit dabei bist und uns ein bisschen aus deinem Fantum erzählst. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, seit wann bist du Milan-Fan und wie genau verfolgst du den Club hier aus Deutschland?
Also, ich bin ja in allererster Linie Bayern-Fan. Das dürften auch die, die mir auf Twitter folgen, mitbekommen haben. Also, das ist natürlich mein Hauptverein. Dadurch, dass ich auch aus München komme, ist das recht naheliegend. Beim AC Mailand hat es für mich so angefangen. Für mich war das schon immer als kleines Kind, als ich öfters in Italien war mit meinen Eltern, zu den Zeiten, als Milan noch das große Milan war, die Zeiten von Kaká, als sie in Athen das Champions-League-Finale gewonnen haben. So war halt schon immer eine Sympathie für den Verein da. Aber so, dass ich wirklich alles aktiv verfolge, dass ich mir jedes Spiel angucke, dass ich mich darüber informiere, was ist in dem Verein los, wie schaut es da gerade aus, ist eigentlich seit 2015 so.
Also das war dann eher eine Zeit, wo es dann sportlich nicht mehr so gut lief. Man merkt, weil du sagst, das große Milan, du bist dann doch eher noch jüngeren Semesters.
Genau, also ich bin jetzt 18 Jahre alt aktuell. Und das heißt, ich habe halt so als kleiner Hosenscheiß, da habe ich noch das alles mitbekommen, zumindest so. Da war halt so, Milan war das Anfangsteam quasi. In der Zeit, wo ich angefangen habe, Fußball zu gucken, das Nonplusultra quasi im Weltfußball.
Da kann man mal sehen, wie unterschiedlich die Generationen sind. Wenn ich an das große Milan denke, dann denke ich an die Generation ja, Van Basten, Güllit und ja, Rijkaard.
Denke ich.
Aber gut, ich bin auch 22 Jahre älter als du, von daher ist das kein Wunder. Aber wir wollen ja über das Milan von heute sprechen und das machen wir auch hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Und der von Chris angesprochene Kaká, der hat sich auch zu Milan geäußert, hat nämlich gesagt, Milan hat jetzt endlich seine DNA zurück. Und Manu, wenn wir dann mal genau gucken, was so in diesem Sommer passiert ist, dann hat die Entwicklung in diesem Sommer auch viel damit zu tun, dass eben diese DNA wieder zurück ist, also dieses Milan-Gefühl wieder da ist.
Absolut, ich fand die Transferperiode von Milan wirklich gut. Zunächst sah es nicht danach aus, also als der Chinese Li Yonghong noch mit seinem, noch der Besitzer des AC Mailand war und die finanziellen Probleme noch präsent waren, sodass Milan sogar aufgrund von Verstößen gegen das Financial Fair Play aus dem internationalen Wettbewerb ausgeschlossen wurde, sah es jetzt nicht gerade nach einem super Sommer für Milan aus. Natürlich war da noch der Reiz ein bisschen weg für Spieler nach Mailand zu wechseln, wenn eben der internationale Wettbewerb A in dieser Saison und B dann auch in der Saison 2019-20 nicht zu erreichen ist. Obwohl man sich sportlich qualifiziert hat. Aber dann wurde ja der Besitzer gewechselt, also der US-Hedgefonds Elliott ist eingestiegen, nachdem die Chinesen versäumt haben, die Schulden rechtzeitig zu begleichen. Das hat für Aufsehen gesorgt. Die US-Amerikaner haben damit eine Finanzspritze von mehr als 50 Millionen Euro weitergeholfen, um die finanzielle Lage zu stabilisieren. Gleichzeitig hat dann der AC Mailand natürlich ist vor den internationalen Sportgerichtshof CAS gezogen, um eben den Ausschluss aus dem internationalen Wettbewerb noch zu verhindern. Das war dann von Erfolg gekrönt und der CAS hat dann entschieden, dass es eben keine rechtmäßige Bestrafung war und Milan dann eben doch wieder erlaubt, an internationalen Wettbewerb teilzunehmen, weil auch die Finanzen gedeckt waren und die finanzielle Lage sich deutlich besser dargestellt hat und eben durch das neue Geld vom neuen Besitzer konnte dann eben auch auf dem Transfermarkt etwas getan werden und da war Milan dann ja wirklich enorm tätig.
Bleiben wir noch mal kurz bei diesem Financial Fairplay. Das ist ja eine Entscheidung, dass eben diese Strafe zurückgenommen wurde, wo auch der CAS, Julius, in den letzten Jahren so ein bisschen anders argumentiert hat in anderen Fällen, in vergleichbaren Fällen. Jetzt wurde ja gesagt, okay, es ist ein neuer Investor da, der hat jetzt auch oder versucht jetzt auch die finanzielle Lage wieder ins Reine zu bringen. Das wurde letztlich belohnt. Wenn man jetzt die Beispiele Malaga zum Beispiel sich hier anguckt, da wurde ja auch mit neuen Investoren gearbeitet, aber da sah man beim Kass das nicht unbedingt als gegeben an, dass dadurch dann auch eine Lage sich dann wirklich bessern wird, wie jetzt bei Milan. Oder gibt es da eine Lex Milan? Wie würdest du es einschätzen?
Na, ich fand es schon ein bisschen unverhältnismäßig. Da sind wir ja gleich bei der Begründung, warum das die Bestrafung der UEFA dann zurückgenommen wurde. Das war ja der Hauptgrund, warum das Urteil eigentlich gekippt wurde, dass eben diese Strafe deutlich zu hart war für das Vergehen. Und man muss da schon rausstellen, dass der Internationale Sportsgerichtshof da eher gegen die Maßnahmen der UEFA arbeitet und eben so ein bisschen auch das Financial Fairplay, das ganze Konzept da ein bisschen untergraben hat, weil, wie gesagt, das ist dieser Ausschluss von europäischen Wettbewerben ist quasi das Damoklesschwert, was im Moment über den Clubs schwebt, die sich finanziell an den Grenzen bewegen. Und Milan ist tatsächlich der erste wirklich große Club, wo eine wirklich meiner Meinung nach nicht unverhältnismäßige Strafe ausgesprochen wurde, sondern eben genau das umgesetzt wurde, wofür das Financial Fair Play steht. Das wurde jetzt umgestoßen, gerade eben mit dieser Begründung auch, dass da neue Investoren sind, was meiner Meinung nach gar nicht dem Financial Fair Play zuträglich ist, denn da soll es ja darum gehen, dass die Transferperioden innerhalb von 3 Jahren ausgeglichen sind, dass fair gearbeitet wird, dass nicht zu viel Geld ausgegeben wird. Ob ein Verein sich danach dann über andere Investoren wieder aufbauen kann, trotz des Transferminus in den letzten 3 Jahren, hat für mein Verständnis auch mit dieser Financial Fairplay-Regel eigentlich nichts zu tun und meiner Meinung nach ist keine gute Begründung, um das jetzt zurückzunehmen. Ich bin generell der Meinung, ich weiß, dass das auch zweischneidig gesehen wird, aber ich bin generell der Meinung, dass man hier auch mehr Härte demonstrieren hätte können und sollen, um eben irgendwann mal auch diesen Ruf loszuwerden, dass das Financial Fairplay eher vorgeschoben ist und nicht wirklich umgesetzt wird.
Oder wie Uli Hoeneß es neulich bei Vontorra in der Sendung bei Sky sagte, das kannst in die Tonne kloppen. Manu, wie schätzt du denn die Lage ein?
Ich sehe das genau wie Julius. Also ich finde, das wurde so ein bisschen ad absurdum geführt, wenn man bedenkt, dass der AC Mailand jetzt in den letzten 3 Transferperioden oder den letzten 3 Transfersommern vor diesem Jahr fast 240 Millionen Euro Minus gemacht hat auf dem Transfermarkt. Und ja, es ist zwar schön und gut, wenn man Investoren hat, die da eben ihr Geld reinstecken, aber wenn die finanzielle Lage dann sich vom Investor schon so darstellt, dass er das Ganze nicht mehr decken kann und man dann einfach sich einen neuen Investor sucht, es gibt zu viele Schlupflöcher beim Financial Fair Play. Ich finde, das Paris hat das auch deutlich gezeigt. Da gab es auch nur minimale Sanktionen und eben den Hinweis, sie möchten gerne ein bisschen Geld einnehmen. Jetzt nehmen sie Geld ein und können jetzt in diesem Sommer, sind sie ein bisschen eingeschränkt tätig, aber allein schon als Neymar und Mbappé verpflichtet wurden und bei Mbappé dann einfach eine Leihe mit Kaufpflicht dran geheftet wurde, die dann eben das Ganze, die ganzen Ausgaben eben auf mehrere Kalenderjahre verteilt. Das ist schon ein bisschen schwierig, finde ich. Finde auch, man blickt beim ganzen Financial Fair Play nicht hundertprozentig durch. Es ist alles ein bisschen undurchsichtig, finde ich, und das ist ja schon mal der größte Fehler. Also die Bestrafungen teilweise, wenn eben finanzielle Probleme bestehen, dann, dass man teilweise mehr Jugendspieler nominieren muss oder eben nicht so viele Profispieler für den Champions League Kader nominieren kann, das trifft eigentlich keinen der großen Clubs jetzt besonders. Ich finde insgesamt die Umsetzung des Financial Fair Play absolut dürftig. Milan hätte meiner Meinung nach auch härter bestraft werden müssen. Aber für Milan hat sich dann eben der Zug vor den Sportgerichtshof bezahlt gemacht. Und in diesem Sommer haben sie dann ja wirklich auch kein riesengroßes Transferminus mehr gemacht, sondern insgesamt, glaube ich, 40 Millionen oder knappe 40 Millionen Minus gemacht. Das zeigt zumindest, ja, dass sie ein bisschen daraus gelernt haben offensichtlich und da jetzt auch ein Auge drauf haben, zumal ja der ein oder andere Transfer in diesem Sommer jetzt auch ein Vorgriff schon auf die nächsten Transferperioden ist, wenngleich man auch dabei bedenken muss, dass einige Leihen mit Kaufoptionen getätigt wurden oder Kaufpflicht. Dementsprechend wird da die finanzielle Belastung zum Beginn des nächsten Transferfensters auch schon gleich vorhanden sein. Aber nachdem man klar war, dass Milan am internationalen Wettbewerb teilnehmen darf und eben Handlungsspielraum hat, haben sie ihn auch vollkommen ausgenutzt. Das kann man auf jeden Fall als Fazit des Transferfensters sehen. Wie gesagt, das Financial Fair Play ja, das ist nicht gut umgesetzt.
Und wenn ihr alles zum Financial Fairplay wissen müsst oder wollt, dann könnt ihr natürlich bei uns bei meinsportradio.de auch da fündig werden. Wir haben das ganze Prozedere Financial Fairplay auch im Beispiel von Paris Saint-Germain für euch mal aufbereitet. Findet ihr als Podcast bei uns auf der Webseite bei iTunes oder mit unserer App für iOS und Android. Aber Chris, dich haben wir jetzt ein bisschen außen vor gelassen. Du warst
ich hab gelauscht, sagen wir es mal so.
Du warst wahrscheinlich extrem erleichtert, dass Milan dann auf jeden Fall aus Fansicht dann wieder mitmischen darf international.
Genau, das ist nämlich der Punkt. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, dass wir wieder dabei sind, ich glaube erst nicht, dass ich das halt objektiv beurteilen kann, weil ich bin in den allermeisten Punkten auf jeden Fall konform mit den anderen beiden. Hm. Es ist nicht gut umgesetzt und ich sei mal dahingestellt, ob wir es theoretisch verdient hätten, dass wir jetzt dieses Jahr und nächstes Jahr in Europa wieder spielen dürfen. Ich bin aus Fansicht einfach froh, vor allem, weil es einfach für die Weiterentwicklung dieses Clubs wichtig ist, allein die Millionen, die gefehlt hätten, wenn wir jetzt nicht Euroleague spielen dürfen nächstes Jahr. Das wäre allein schon ein großer Schaden gewesen. Vom Image-Schaden mal abgesehen.
Und es ist ja vor allen Dingen auch an Millionen einiges dann im Sommer auch trotzdem wieder geflossen nach den Finanzspritzen in Sachen Transfers. Und darüber sprechen wir gleich hier bei 90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de.
Ich glaube, ja, Hunde haben Humor.
Das sagt Sängerin, Moderatorin, Model und Influencerin Steffi Landerer, besser bekannt als Steffi Metal. Und die hat auch Humor. Und das weiß sie in der neuen Iswas-Dog-Folge nach, wenn sie über ihre persönlichen Hundstage mit ihrer Hündin Sheila spricht. Und sie gibt zusätzlich Tipps für ein langes Hundeleben. Also hört unbedingt rein in die neue Folge von Iswas Dog. Gibt's überall, wo es Podcasts gibt.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Milan und das neue Milan, das ist unser Thema heute hier beim Matchday 90 Plus on Air auf meinsportradio.de. Manuel Behlert, Julius Eid von 90 Plus sind mit dabei und Chris Zaren, ein Fan des Milan, des AC Milan, ist ebenfalls mit dabei, wird mit uns mitdiskutieren und wir sind jetzt beim Punkt angelangt, wo wir nochmal auf das Transfergeschehen des Sommers gucken. Manu, man hat ein bisschen dazu geholt an Spielern, man hat auch ein paar abgegeben und da sind ein paar ganz, ganz große Namen bei.
Ja, absolut. Also die Kaderplanung von Milan in diesem Sommer, nachdem dann endlich feststand, dass sie doch international spielen dürfen, ist definitiv als gut zu bezeichnen. Es wurden ein paar Altlasten losgeworden, zwar nicht alle, aber insgesamt, ja, wenn man bedenkt, dass Spieler wie Antonelli, Gomez, Locatelli, Bacca, Lapadula, die jetzt keine riesengroße Rolle gespielt hätten, dass die abgegeben wurden, auch ein Kalinic, oder ein André Silva, die jetzt bei Milan nicht so gut performen konnten. Besonders bei André Silva war es schon ein bisschen verwunderlich. Der hat in Porto zuvor wirklich herausragend gespielt, hat jetzt auch in Sevilla gleich am ersten Spieltag zwar gegen einen absolut überforderten Gegner, aber hat einen Dreierpack geschnürt. Auf Zugangsseite muss man sagen, das war weitgehend ziemlich clever. Higuain als neuen Anführer im Sturm zu verpflichten, ist auf jeden Fall eine Hausnummer, der jetzt bei Juventus keine große Rolle mehr gespielt hätte. Castillejo finde ich auch einen sehr cleveren Transfer, ist ein sehr, sehr guter, junger, talentierter und noch ausbaufähiger Spieler. Mit Caldara hat man den Bonucci-Abgang, der zurückging zu Juventus, in der Innenverteidigung sehr gut aufgefangen. Ja, mit Strinic, der jetzt leider Gottes erstmal wegen Herzproblemen ausfällt, hat man eine gute Option für die linke Seite geholt. Ich finde auch vor allem Laxalt, den man aus Genua geholt hat, einen sehr, sehr wichtigen Transfer, nicht nur, weil er einfach eine sehr gute letzte Saison und eine gute WM gespielt hat, sondern auch, weil er einfach flexibel einsetzbar ist. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen Nachholbedarf gesehen hätte, wäre das zentrale Mittelfeld. Mhm. Ich bin nicht hundertprozentig überzeugt von Bakayoko. Ich fand seine Saison bei Chelsea nicht besonders. Ich fand ihn bei Monaco vorher auch nicht so überragend, wie er manchmal hingestellt wurde. Also da bin ich noch ein bisschen am Zweifeln, ob das wirklich die Verstärkung ist, die Milan sich erhofft. Aber insgesamt, wenn man die ganzen Baustellen im Kader sieht und den Zeitdruck, der dann im Endeffekt geherrscht hat, muss man absolut das Fazit ziehen, dass das ein sehr, sehr gutes Transferfenster war. Aber zu einem perfekten Transferfenster hat noch ein klein bisschen was gefehlt.
Gucken wir nochmal dran. Julius, was hat denn für dich gefehlt zu einem perfekten Transferfenster?
Ich muss da erstmal Manu größtenteils recht geben. Ein, zwei Sachen haben mich aber an der ganzen Art der Transfers dann doch gesperrt. Und da muss man eben zum Beispiel die Abgabe von Bonucci wieder nennen nach einem Jahr. Eben meiner Meinung nach auch den Abgang von André Silva, von dem ich immer noch viel gehalten habe und dem ich immer noch zugetraut hätte, auch beim jetzigen Milan eine Rolle zu spielen, dass da teilweise innerhalb von ein, zwei Jahren ganze Transferperioden, die Politik ganzer Transferperioden irgendwie wieder umgeworfen wird. Und ich denke, das ist irgendwie auch so ein bisschen noch als Spiegelbild dessen zu bewerten, dass Milan eben sehr, sehr inkonstant war in den letzten Jahren, selbst wenn es nur darum geht, wer der Besitzer dieses Vereins ist, dass man da noch gewisse Diskrepanzen hatte. Deswegen ein, zwei Sachen haben mir da bei der auf Seite der Abgänge nicht so viel Sinn gemacht. Alle anderen, die Manuel da namentlich genannt hat, waren natürlich richtig. Gerade Gomez und Locatelli, Bacca, ebenso solche Leute loszuwerden, das war gut wichtig und hat natürlich dafür gesorgt, dass jetzt nicht besonders viel Minus gemacht wurde. Bei den Zugängen, Halilovic wurde meiner Meinung nach ein bisschen zu positiv aufgenommen und präsentiert, der Transfer, weil ich tatsächlich seit eigentlich mehr gut Barcelona B-Mannschaft nichts wirklich Gutes mehr von ihm als Spieler gesehen habe. Da bin ich echt gespannt, ob der wirklich eine Rolle einnehmen kann als großes Talent oder eher als Fehlkauf, wie es ja eigentlich schon seine Rolle auch war, als er nach Hamburg gegangen ist und da auf eine Menge erwartet wurde und das ja wirklich nie geklappt hat. Ähnlich bei Bakayoko dann eben auch zentral natürlich ein bisschen defensiver als Halilovic. Muss man sagen, dass Bakayoko interessante Anlagen hat, aber das bis jetzt auch auf einem Level noch nicht so bestätigen konnte, dass ich ihn als eine Art Königstransfer in der Zentrale sehen würde. Da kommt dann eben ins Spiel, dass zum Beispiel Lax halt eben auch defensiven Mittelfeld im Notfall eingesetzt werden könnte, auch als Angreifer, eben auch als linker Verteidiger. Ist ein sehr interessanter Spieler und ich würde sagen, neben Higuain, den man natürlich rausstellen muss, gerade in der italienischen Liga, 25 plus Tore Stürmer, der Milan noch sehr viel bringen wird diese Saison. Aber gerade Lax halt, auch was die Aussage des Transfers angeht, gerade nach einer starken WM dann eben diesen Spieler verpflichten zu können und so. Das sind die beiden Transfers, die ich positiv herausheben würde.
Chris, was würdest du denn nach diesem Transferfenster sagen? Ist das aus deiner Sicht alles so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast?
Also ich muss ja zugeben, ich habe mir davor kurz überlegt, was ich sagen möchte und wie ich das am besten verpacke. Und es ist ja am Ende doch einiges passiert. Also gehen wir mal einfach davon aus, was die Erwartung war, als dieser Sommer losgegangen ist. Als, sagen wir, Mirabelli und Fassone noch zuständig waren, als die Chinesen noch zuständig waren. Da ist der Sommer so losgegangen, dass man eigentlich als Milan-Fan gar keine Erwartungen mehr hatte. Dann kommen drei Transfers. Pepe Reina von Neapel. Ein guter Backup-Torwart, gar keine Frage. Für mich aber, er war ja der Stammtorwart bei Napoli, für mich aber auch nicht der überragende Mann, da zu dem Zeitpunkt vermutlich auch geholt wurde, weil Milan selber nicht wusste, was passiert mit Donnarumma im Sommer. Die haben die Champions League verpasst, deswegen wäre ja auch eigentlich die kolportierte Aufstiegsklausel von 40 Millionen, wie nennt man das, zugänglich gewesen für andere Vereine. Deswegen war das vielleicht mit Vorgriff schon mal verpflichtet. Als Backup keine Frage. Gut, kann man nichts sagen. Und dann halt so Transfers wie Halilovic und Strinic, die stehen halt für mich sinnbildlich quasi für das Milan unter der Führung von Mirabelli, Fassone, den chinesischen Besitzern. Es sind halt einfach keine Transfers, die erstens nichts gekostet haben. Das war damals schon abzusehen, dass das halt finanziell diesen Sommer eng werden könnte. Dann sind es keine Spieler, die uns signifikant verstärken. Zu Halilovic muss ich zwar gestehen, ich hatte auch eine sehr negative Meinung zu ihm die ganze Zeit und habe mich wirklich gefragt, was genau wir mit ihm anstellen wollen. Aber ich habe zum Beispiel das Spiel gegen Tottenham jetzt angeschaut, nochmal im Nachhinein, in Vorbereitung auf diese Sendung und seine Performance da. Und Gattuso sieht ihn ja mehr als Flügelspieler. Er sieht ihn mehr als Backup für Suso oder für Calhanoglu für die Außen, wenn es mal gebraucht wird. Und nicht mehr so, wie es eigentlich seine ganze Rolle über die letzten Jahre war, als zentraler Mittelfeldspieler. Und ich muss sagen, ich fand ihn dann nicht so schlecht. Also er wird jetzt kein Heilsbringer sein, aber vielleicht wird er bei Milan seine Karriere wieder in eine Spur bringen, die für ihn positiv ist. Also ich bin gespannt auf ihn sogar, auch wenn ich bezweifle, dass er viel spielen wird über die Saison hinweg.
Wie hast du denn die Personalie Bonucci gesehen? Der wollte jetzt Ende der letzten Saison unbedingt zu euch, wollte zumindest weg von Juve, hatte sich ja halt dann auch viel vorgenommen bei Milan. Das hat alles nicht so hundertprozentig geklappt. Er war aber trotzdem Kapitän bei euch. Wie ist da die Fansicht, weil er jetzt ja dann alles dran setzte, um unbedingt wieder zurückzukommen?
Also bei den Fans, muss ich sagen, hat Bonucci allen Kredit verspielt, jetzt auch nicht nur mit dem Wechsel zurück, sondern auch mit der Tatsache, dass er eben gleich Kapitän wurde. Da sind jetzt im Nachhinein die Stimmen auch genauso, dass sie sagen, das hätte man niemals machen dürfen. Man kann nicht, egal wie gut der Verteidiger ist, einen Spieler aus Juventus Turin holen, der da jahrelang Leistungsträger ist und den direkt zum Kapitän machen. Klar kann man nicht immer direkt wissen, hätte ja auch total gut ausgehen können, aber war halt am Ende eine unglückliche Personalie. Auch, dass er Frank Cassier damals weil Frank Cassier ist ja aus Atalanta gekommen und hat sich die Nummer 19 geschnappt, bevor Bonucci gekommen ist. Und auch die hat Bonucci sich dann quasi gegriffen, als sein Wechsel perfekt war zu Milan. Das ist damals schon nicht gut angekommen, obwohl er der neue Star-Transfer war. Und jetzt, wo Cassier eben auch zum Fanliebling geworden ist, sind das alles so Punkte, die zusammenkommen, wo man sagt, das ist einfach nicht gut angekommen bei den Fans. Und sportlich muss ich ganz ehrlich sagen, es hieß ja zuletzt, vorhin hat jemand gesagt, dass Bonucci dann schon eine erhebliche Schwächung ist, dass er weg ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir anschaue, was ein Caldera letzte Saison gespielt hat bei Atalanta und was ein Bonucci bei uns gespielt hat und die Werte von beiden, dann bin ich mir nicht so sicher, ob das vielleicht nicht nur auf dem Papier ein Downgrade ist. Denn so überzeugend war Bonucci eigentlich selten bei Milan.
Werden wir mal überlegen oder beziehungsweise im Laufe der Saison dann sehen und gleich auch nochmal drauf eingehen, wenn wir die einzelnen Positionen nochmal durchsprechen. Eine weitere Personalie würde mich aber dann trotzdem nochmal die Fansicht interessieren. Chris, Manuel Locatelli, eigentlich ja ein tolles Talent im defensiven Mittelfeld.
Genau, das habe ich jetzt gerade vergessen, da wollte ich auch schon was zu sagen.
Eben, denn weil Manu und Julius beide sagten, ist eine Last, den braucht man nicht. Der wird in Italien unheimlich hoch eingeschätzt eigentlich. Deshalb hat mich das gewundert, dass Milan ihn, nicht unbedingt, dass sie ihn abgeben, weil er vielleicht auch noch nicht so weit ist, aber dass sie ihn ohne Rückkaufoption abgeben.
Gut, dass du mich erinnerst, Malte, weil das habe ich jetzt gerade noch vergessen. Das habe ich natürlich auch mitbekommen mit dem, dass sie lastenlos geworden sind und dann werden halt Bacca genannt, Antonelli, so die offensichtlichen Kandidaten. Und als ich dann Locatelli gehört habe, dachte ich mir schon so, für mich wären Altlasten eher so Kandidaten gewesen wie Bertolacci, wie Mauri, wie vor allem Montolivo, die jetzt alle immer noch bei uns unter Vertrag stehen. Gut, Bertolacci ist noch da, weil er vor allem auf Wunsch von Gattuso. Bertolacci selber wollte bleiben und Gattuso war anscheinend so überzeugt von ihm in der Vorbereitung, dass er ihn behalten möchte. Aber Locatelli, muss ich ganz ehrlich sagen, das haben auch die meisten Fans oder in der allgemeinen Fanszene, ist schon auf jeden Fall nicht verstanden worden, warum er ohne Rückkaufoption verpflichtet wurde oder abgegeben wurde, Entschuldigung. Das ist eigentlich so das größte Problem, weil er hat wenig gespielt letzte Saison, er hat auch nicht immer glücklich gespielt letzte Saison, das ist alles wahr. Und wie sage ich das am besten? Es ist schwierig, er ist eine ganz schwierige Personalie, weil er hat Talent, er ist einer aus der eigenen Jugend, so hat man nochmal immer bei Fans sowieso mehr Kredit. Dann er ist ein talentierter Junge, aber er wollte ja auch selber weg. Das heißt, Leonardo hat auch öfters betont, er und Maldini wollten vor allem, dass Locatelli bleibt bei Milan. Aber es war halt auch sein Wunsch, dass er irgendwo hingeht, wo er mehr Spielzeit bekommen kann. Warum es dann keine Leihe ist oder keine Rückkaufoption, frag mich nicht. Ich verstehe selber nicht. Ich hoffe jetzt nur, ich wünsche dem Jungen alles Beste, aber für Milan hoffe ich, dass er jetzt nicht komplett explodiert in der nächsten Saison, weil ich traue es ihm zu mit genug Spielpraxis.
Das werden wir natürlich auch in der neuen Spielzeit dann mal genau verfolgen, wie sich Locatelli bei Sassuolo so machen wird. Und jetzt gehen wir gleich auf die einzelnen Positionen ein. Schätz mal ein, wie der Kader denn jetzt nach dem Sommertransfer und nach, im Grunde den letzten Jahren auch unter Gattuso als Trainer, sich dann für diese neue Saison gerüstet haben wird. Das gleich hier bei 90plus und Matchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90plus on Air Matchday hier auf meinsportradio.de. Wir schauen auf das neue Milan und nehmen uns jetzt mal die einzelnen Positionen vor. Manuel, wir haben eben die relevanten Transfers des Sommers angesprochen. Wie hat sich das denn jetzt deiner Sicht nach auf die einzelnen Positionen ausgewirkt? Wie ist Milan besetzt? Fangen wir mal an, auf der Torhüterposition.
Ja, die Torhüterposition, die kann man am schnellsten abfertigen, denke ich. Donnarumma mit 19 Jahren, schon einer der Top-Torhüter in Europa, ein Riesentalent. Spielt schon auf einem konstant hohen Niveau, muss eigentlich in seinem Torwartspiel gar nicht viel verbessern. Ich denke, mit Rainer, wie eben schon angesprochen wurde, wurde ein wirklich solider Torhüter geholt, der jetzt mit 35 die Rolle als Backup-Torhüter sicherlich ganz gut einnehmen kann. Das hat er bei Bayern schon gezeigt. Vor allem ist er auch als Rotationstorhüter eingeplant, wird mit Sicherheit mal in der Copa und oder in der Europa League spielen. Dementsprechend mit dem Bruder von Donnarumma und Plizzari hat man noch zwei weitere Torhüter, die das Quartett komplettieren. Also die Torhüterposition ist wirklich gut. Da ist Milan sehr gut aufgestellt. Das zieht sich auch, finde ich, durch die Innenverteidigung. Gerade die Romagnoli, Caldara und Musacchio sind wirklich drei sehr starke Innenverteidiger. Romagnoli und Caldara sind ein sehr gutes Duo, das mit 23 und 24 eben auch vom Alter her sehr gut zusammenpasst, lange Jahre zusammenspielen kann. Musacchio ein bisschen erfahrener. Backup, der wirklich auch solide Leistungen bringt, der sich da nicht weit hinten anstellen muss. Danach, wird's qualitativ natürlich ein bisschen schlechter, aber auch Zapata ist für einige Spiele sicherlich brauchbar, wird auch in der Europa League zum Einsatz kommen. Gabia und Simic komplettieren das. Also Innenverteidigung sehe ich auch besonders bei der Stammbesetzung Milan in Italien schon ziemlich weit vorne.
Julius, gehst du da mit? Würdest du da auch in dem Lob dich einfinden?
Ja, sehe ich schon so, dass die gut über die Torhüterposition, ich glaube, das ist wirklich unbestritten, mit Pepe Reina nochmal wirklich einen guten, erfahrenen Backup geholt. Und Donnarumma gehört definitiv die Zukunft, ist jetzt schon einer der besten Torhüter, zumindest in der Serie A, wenn nicht europaweit, hat auch noch sehr viele, glaube ich, sehr gute Jahre vor sich. Die Frage ist natürlich, wie viele davon er dann wirklich noch in Mailand verbringen wird. Aber für diese Saison, wenn die Konstellation hier so bleibt, dann kann man sich da schon mal nicht beschweren. Ähnlich eben auch bei der Innenverteidigung, wie Manu auch angesprochen hat, einfach, dass man mit Romagnoli und Caldara wirklich zwei Leute im selben Alter hat, die auch, glaube ich, alleine deshalb, wenn sie da zusammen auftreten, so ein bisschen auch Hoffnung ausstrahlen können für eine glorreiche Zukunft des Vereins. Wir sind in Italien. Defensive hat hier traditionell wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr Bedeutung als in anderen Ligen. Und die beiden stehen da schon für die Zukunft in der Serie A. Da wurde wirklich gut mit Caldara auch nochmal jemand verpflichtet. Und eben die Backups, gerade Musacchio, Zapata kann man, denke ich, auch immer nennen als erfahrenen Mann, sind da wirklich in der Position, wo sie sich, denke ich mal, über die Laufzeit der Liga jetzt diese Saison auf den Positionen wirklich nicht so besonders viele Sorgen machen müssen.
Und Caldara und Romagnoli, die kennen sich ja auch schon aus Atalanta, also haben da schon zusammen gespielt, sind letztlich auch eingespielt und eine heiße Option dann auch für Roberto Mancini in der italienischen Nationalmannschaft. Chris, Donnarumma, da hatte Julius oder Manuel gerade gesagt, man weiß ja nicht, wie lange der da noch spielt. Was sagt denn das Fanherz? Wie lange wird Donnarumma da noch spielen? Kann das so eine Liebesbeziehung zu Milan werden wie Buffon oder steht da einfach der Berater Mino Raiola dem im Weg?
Also ob man jetzt direkt auf das Level Buffon hebt von Vereinstreue her, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen direkt. Aber ich denke, viel wird davon abhängen, wie es jetzt einfach die nächsten Jahre bei Milan läuft. Vor allem die nächste Saison wird entscheidend. Ich denke, wenn dieses Mal wieder die Champions League verpasst wird, dann deutet es wohl eher darauf hin, dass es eine kürzere Zeit wird, aber allein jetzt auch mit der neuen Vereinsführung, mit Gattuso als Trainer, mit Maldini, der es übernommen hat und Leonardo. Donnarumma macht auch einen viel besseren Eindruck, auch wieder im Training, einen glücklicheren Eindruck oder wenn von ihm berichtet wird, er wirkt einfach anders, als es letztes Jahr war, als diese ganze Geschichte war mit seiner Vertragsverlängerung und der Geschichte mit der EM und den Fans, die vielleicht nicht so gut zu ihm waren. Also für mich, ich bin der Meinung, wenn diese Saison gut läuft und davon gehe ich aus, da bin ich sehr optimistisch aktuell, dann wird Donnarumma auch noch, ich lehne mich aus dem Fenster und sage, mindestens 3-4 Jahre bei Milan spielen.
Also dein Wort werden viele Fans sicherlich sehr, sehr gerne hören und sie werden es auch gerne glauben wollen. Das wird auch eine wirklich spannende Entwicklung zu sehen sein. Manu, gucken wir aufs Mittelfeld. Wie sieht's da aus bei Milan jetzt?
Ich habe es ja eben schon angedeutet. Ich sehe im zentralen Mittelfeld noch nicht die optimale Besetzung. Also Billiard, Bakayoko, Kessié, Bonaventura haben schon ein relativ hohes Niveau. Ich finde, wie Chris eben auch schon gesagt hat, ich denke, gerade Montolivo fällt da ein bisschen ab. Mauri auch. Bertolacci wurde eben auf Wunsch von Gattuso behalten. Halilovic spielt eher auf den Außen, könnte dort aber auch eingesetzt werden. Aber ich finde, hier fehlt mir so noch so ein bisschen das gewisse Etwas. Also in der letzten Saison waren Kessié, Bilha und Bonaventura eigentlich ein recht gutes Trio, das auch gut harmoniert hat. Eine gewisse Homogenität war da. Mit Bakayoko wurde eben noch mal ein bisschen mehr auf Dynamik gesetzt. Er ist ein etwas anderer Spielertyp auf der Sechs. Ist ein, ja, kann die Offensive antreiben. Ist, wie gesagt, ein sehr laufstarker Spieler, der aber jetzt auch nicht die Masse an Spielpraxis aus Chelsea mitbringt und sich sicherlich auch erstmal ein bisschen akklimatisieren muss. Dementsprechend denke ich schon, dass im Mittelfeld vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben ist, aber ich denke auch aufgrund der finanziellen Lage war mit den 40 Millionen, die man eben minus gemacht hat in diesem Sommer, war das Maximum erreicht. Dementsprechend vermute ich einfach, dass da auch keine ganz große, kein ganz großer Handlungsspielraum mehr bestand. Von daher muss das eben die Aufgabe für die nächsten 2-3 Transferperioden sein, da einfach noch ein bisschen nachzuholen und vor allem erstmal jetzt im nächsten Sommer zu sehen oder im Winter, ob man Montolivo, ob man Mauri los wird, ja, und ob man Bakayoko entsprechend integrieren kann, dass er wirklich ein Gewinn für die Mannschaft ist. Und da sind halt noch ein paar Fragen offen. Die werden hier die Saison zu beantworten sein. Als Rotationsspieler für die Europa League sind Montolivo und Mauri sicherlich bis zu einem gewissen Level in Ordnung. Aber wenn du jetzt in der Liga und die italienische Liga hat in den letzten Jahren an Qualität gewonnen, wenn man da vielleicht durch verletzungsbedingte Ausfälle auf diese Spieler angewiesen ist über einen längeren Zeitraum, dann ist das schon ein Qualitätsabfall spürbar, der sich dann auch in den Resultaten eben entsprechend darstellen könnte.
Julius, wie schätzt du das offensive Zentrum ein und vor allen Dingen das, was um das Zentrum rum kursiert? Also machen wir es deutlich, Flügelspieler und Sturm.
Flügelspieler und Sturm. Dann fangen wir bei den Flügelspielern an, würde ich sagen. Da haben wir zum Beispiel Çalhanoğlu immer noch meist gesetzt. Borini, der aber eher als Rotationsspieler, denke ich, seine Rolle einnimmt, wird Suso, der eine tolle letzte Saison gespielt hat und von dem ich viel halte. Und eben Castillejo, der verpflichtet wurde und durch den auf jeden Fall auch Qualität auf den Außenpositionen dazugekommen ist. Das muss man jetzt schon mal festhalten, dass da sinnvoll ein Teil der Mannschaft verstärkt wurde, nicht nur in der Breite, sondern eben auch in der Spitze. Das kann man schon herausheben, dass das ein guter Transfer war. Wie wir eben schon gehört haben, Halilovic wird vielleicht öfter auf Außen zu sehen sein, auch vielleicht erstmal als Rotationsspieler. Da ist natürlich die Frage bei einem noch sehr jungen Mann, dem immer sehr großes Talent zugesprochen wurde, inwieweit kann er das vielleicht doch nochmal abrufen, dann könnte er unter den besten Umständen auch eine richtige Alternative werden, das ist noch abzuwarten. Lachs halt eben gerade auf der linken Mittelfeldseite auch noch einsetzbar, gerade deswegen eben sehr interessanter Transfer als Linksverteidiger oder eben linker Mittelfeldspieler. Generell, denke ich, sind die Außen ganz ordentlich besetzt. Gerade mit Çalhanoğlu hat man aber einen Spieler, der auch weiter ein bisschen darunter leiden könnte in dem System, dass eben im Zentrum noch eine gewisse Kreativität auch fehlt. Denn Çalhanoğlu ist eben nicht vielleicht der Flügelspieler mit dem hohen Tempo über die Außen, sondern ist eher jemand, der kreative Elemente einbringt, der aber natürlich auch, das ist ein großer Vorteil, wenn man Çalhanoğlu aufbringen kann, für wirklich gefährliche Standards sorgen kann jederzeit. Das haben wir bei der WM nochmal gesehen. Das spielt nun mal eine große Rolle heutzutage. Schwer zu knackende Mannschaften können durch Standards überwunden werden. Da haben sie auf jeden Fall mit Çalhanoğlu jemanden. Das kreative Element könnte allerdings sehr auf seinen Schultern lasten, wenn man im Mittelfeld eben dann vielleicht noch Bonaventura verlieren würde, aufgrund einer Verletzung oder ähnlichem. Dann wird das schon sehr eng und dann wäre Çalhanoğlu wahrscheinlich für das ganze Offensivspiel auch für die kreativen Elemente als Außenspieler zuständig. Das könnte ein Problem für Milan werden in diesem Jahr. Ansonsten, wie gesagt, gerade mit Suso und Castillejo wirklich auch, finde ich, ansprechende Außenspieler im Kader, die noch eine gute, lange Karriere vor sich haben werden. Deswegen nicht die schlechteste Person beim AC Mailand. Genauso wie dann eben Higuain im Sturm als absolut gesetzte Sturmspitze, dahinter eben noch Cutrone. Jetzt muss man sagen, André Silva hätte mir da vielleicht als zweiter Stürmer immer noch besser gefallen. Der wurde halt jetzt abgegeben, das ist so. Higuain wird aber gesetzt sein, ist der Königstransfer dieses Sommers, ist ein Spieler, das habe ich eben schon gesagt, der in der Serie A eigentlich eine 20 bis 25 Tore plus garantiert, wenn er immer spielt. Und da hat Mailand auf jeden Fall einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Das wird in der Liga wichtig sein. Higuain wird in dieser Liga Spiele entscheiden können und er wird es auch tun. Und deshalb muss man im Endeffekt dann doch auch da festhalten, dass der qualitativ verbessert wurde. Das sieht besser aus als letztes Jahr.
Chris, als Fan beim Namen Higuain, jetzt weiß man, das hat Julius eben auch nochmal betont, der kann Spiele entscheiden, nur er entscheidet ja meist nicht die Spiele, wo es wirklich drauf ankommt. Das ist so ein gängiges Vorurteil, was man bei ihm immer wieder sofort vorne anhat. Macht dir das Sorgen?
Also da muss man ja zuallererst mal sagen, dass die Geschichte mit Higuain, dass er keine großen Spiele entscheidet, ja eigentlich eher so ein Mediending ist für mich. Also er hat letzte Saison kann ich mich jetzt in der Sekunde, wo du mich gefragt hast, einmal an ein Spiel gegen Inter Mailand erinnern, als er, glaube ich, lass mich nicht lügen, in der 88., 89. Juventus wieder ins Spiel geköpft hat, die am Ende noch sogar gewonnen haben und das Spiel gedreht haben in Mailand. Ich kann mich an die Spiele gegen Tottenham in der Champions League erinnern, als Higuain Juve mehr oder weniger mit seinen Toren weitergeschossen hat. Also ich schätze ihn da schon so ein, dass er keiner ist, der in wichtigen Spielen, wenn es drauf ankommt, abtaucht, sondern der halt auch dann da ist. Aber man muss auch sagen, Higuain ist jetzt kein Messi oder er ist kein, wen gibt's noch, lass mich lügen, kein Messi, kein Hazard. Higuain braucht seine Mitspieler einfach so wie viele andere Stürmer. Ohne Zuspieler kann er nichts machen. Er ist eher einer, der im Strafraum zu Hause ist und sich am wohlsten fühlt.
Und Chris, was sind so generell deine Meinungen zu diesem neuen Kader? Wie schätzt du den ein?
Torwart haben wir, denke ich, vorhin schon relativ abgehakt. Ist auch kein aufwendiges Thema. Wichtig, dass Donnarumma geblieben ist. Ich bin optimistisch, dass es auch noch in den nächsten Jahren so sein wird. Dann zur Abwehr haben wir, denke ich, mit Caldera und Romagnoli die vielleicht meiner Meinung nach spannendste Innenverteidigung Italiens aktuell. Inter ist mit Skriniar und De Vrij da auch ziemlich nah dran, aber sind halt für mich die beiden größten italienischen Defensivtalente aktuell, noch vor Rugani einzuordnen. Deswegen ist der schon spannend. Auch Musacchio, für mich ein sehr unterschätzter Spieler. Ich würde ihm auf jeden Fall zutrauen, in 17 von 18 Bundesliga-Teams zu starten. Der Junge hat wirklich was drauf, beschwert sich auch nicht, nimmt die Backup-Rolle gut an und könnte zu Beginn auch ein ernsthafter Kandidat für die Startelf sein. Sieht zumindest aktuell danach aus, als würde er gegen Neapel am Samstag von Anfang an spielen. Auch Zapata hat immer wieder seine Flausen drin, hat immer wieder seine Fehler, aber ist als vierter Innenverteidiger grundsolide und auch für die Kabine wichtig. Dann was Außenverteidigung angeht, klar, Strinic als Neuzugang ist jetzt sehr blöd gelaufen, an der Stelle auf jeden Fall gute Besserung an ihn. In solchen Momenten ist dann der Fußball und das Sportliche eher im Hintergrund. Dann kamen wir auf links mit Rodriguez, er ist auch geblieben, trotz einigen Angeboten von oder korportiertes Interesse von Paris oder Bayern. Dann haben wir mit Laxalt jemanden geholt, der seit Jahren eher so ein bisschen unterm Radar schwirrt im Weltfußball, der aber seit Jahren eigentlich einer der konstantesten Außenverteidiger der Serie A ist und jetzt bei der WM halt so richtig auf sich aufmerksam gemacht hat. Das heißt, da ist uns auf jeden Fall ein Coup gelungen, vor allem dadurch, dass die ersten Gerüchte über ihn kamen, glaube ich, 2 Tage vor der Verpflichtung auf und wird alles schnell und seriös abgehandelt. Auch das war letztes Jahr nicht der Fall, beispielsweise. Dann noch kurz auf rechts haben wir mit Calabria einen aus der eigenen Jugend, der, denke ich, sich mit Alessandro Conti um den Stammplatz streiten wird. Der ist aktuell noch verletzt, wird aber gegen Anfang Oktober zurück ins Training kehren. Dann wird es da auf jeden Fall ein spannender Kampf. Abate als Routinier dahinter ist jetzt nicht der beliebteste bei den Fans, sagen wir so, aber er ist auf jeden Fall als Backup voll in Ordnung. Dann das Mittelfeld. Ich denke, Gattuso wird die ganze Saison je nach Bedarf, je nach Gegner zwischen einem 4-3-3 und einem 4-2-3-1 wechseln, um so vielleicht am Kreativen diesem Mittelfeld fehlt, dem so zurückzugeben, dadurch, dass man halt vielleicht Calhanoglu auf die 10 zieht mal oder sogar mal Bonaventura. Bakayoko wird sich rausstellen, ist eigentlich kein Risikogeschäft für uns, ist Gattusos Wunschspieler gewesen auf der 6. Er wollte einen Abräumer haben, er wollte jemanden haben, der Kessié über diese ganze Saison entlasten kann. Denke ich mal, ist ein No-Brainer für uns. 30 Millionen Kaufoption nächstes Jahr. Man wird sehen. Da muss er schon, denke ich, sehr, sehr gut, also sehr, sehr überperformen, dass man diese Kaufoption zieht. Aber wir lassen uns mal überraschen. Und Maudi Montolivo, man hofft in Mailand noch, dass man sie vielleicht zu einer Vertragsauflösung, zumindest in Montolivos Fall, bewegen kann. Oder dass man halt noch außerhalb von Italien irgendeinen Abnehmer findet bis zum Ende des Transferfensters. Dann offensiv hat man mit Suso jemanden, der diese Offensive die letzten 2 Jahre quasi allein getragen hat. Ohne große Unterstützung, die erhofft er sich jetzt natürlich vor allem durch Higuain und durch Castillejo, den ich für einen extrem spannenden Jungen halte. Also von spanischen Fans, mit denen ich mich ein bisschen drüber unterhalten habe, zuletzt auf Twitter, die haben alle eine sehr hohe Meinung von ihm. Er soll ein wirklich besonderer Spieler sein. Er vereint alles, er vereint Technik, er vereint 1-gegen-1-Fähigkeiten, eine gute Schusstechnik. Ich denke, da kann man sich auf einen sehr, sehr aufregenden Mann freuen, der uns da ein Upgrade verpassen könnte. Und Cutrone ist für ihn jetzt vielleicht nicht so optimal, dass da jetzt mit Higuain so ein Starstürmer vor die Nase gesetzt wird. Aber der Junge wird auch seine Minuten kommen und er ist die Zukunft von Milan, gar keine Frage.
Motorsport auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
90 Plus und Airmatchday auf meinsportradio.de. Das neue Milan, das ist unser Thema. Um das kümmern wir uns heute und wir blicken jetzt voraus auf das Saisonstartprogramm. Ich sagte es eben schon vor der Pause. Der eigentliche Saisonstart gegen Genua wurde ja verschoben aufgrund dieses tragischen Brückenunglücks in Genua. Fand das Spiel nicht statt. Dafür geht's jetzt an diesem Wochenende los für Milan. Manu, wie würdest du den Start jetzt beschreiben? Gegen Genua wäre es vielleicht relativ einfach gewesen unter normalen Bedingungen, wenn da gespielt worden wäre. Das ist kein so schwerer Gegner. Wie würdest du jetzt einschätzen, wird Milan starten?
Ja, erst schwer, dann unangenehm. Also es geht jetzt am Wochenende beim SSC Neapel und dann am nächsten Spieltag zu Hause gegen die Roma vor der Länderspielpause. Das sind natürlich zwei Gegner zum Auftakt, die man sich jetzt so nicht wünscht. Vor allem, weil man einfach noch nicht so wirklich im Rhythmus drin ist. Ich denke, gegen Genua wäre mit einem Sieg, und der Sieg wäre meiner Meinung nach auch Pflicht gewesen, sicherlich schon mal so ein gewisses Grundselbstbewusstsein da gewesen, auch wenn es in der Vorbereitung gute Ansätze gab. Du brauchst einfach den Wettkampflevel. Die anderen Teams haben gespielt, die anderen Teams sind jetzt in ihrem Rhythmus. Sie haben eine ganz normale Trainingswoche, ein ganz normales Spiel gehabt, dann wieder eine normale Trainingswoche und Milan eben nicht. Dementsprechend sehe ich, obwohl ich klar der Meinung bin, dass Milan im Vergleich zum SSC Neapel deutlich aufgeholt hat. Milan gerade auch auswärts jetzt nicht als Favorit in Neapel. Ich denke, dass wenn Milan dann einen Punkt holt oder insgesamt mit 3 bis 4 Punkten aus den beiden Spielen gegen Neapel und die Roma rausgeht, absolut zufrieden sein kann. Nach der Länderspielpause wartet dann die erste englische Woche mit Cagliari auswärts, dem ersten Spiel in der Europa League. Und Atalanta zu Hause. Atalanta ist sowieso auch eine Mannschaft, die sehr unangenehm sein kann, die sich trotz einiger Abgänge sehr gut verstärkt hat. Also der Auftakt ist jetzt unter den gegebenen Umständen sicherlich alles andere als angenehm. Aber ich sehe Milan trotz allem ganz gut gerüstet. Es müsste jetzt schon viel zusammenkommen, dass da jetzt ein absoluter Fehlstart bei rumkommt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt von diesen 5 Pflichtspielen 2 oder 3 verlieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gerade in Neapel an diesem Wochenende eine ganz, ganz enge Kiste gibt und dass Milan da vielleicht auch komplett punktlos herausgeht, weil einfach Neapel jetzt schon ein bisschen besser im Rhythmus ist. Aber ja, sie sind gut gerüstet und vor allem kommen dann, wenn der Rhythmus begonnen hat mit Samstag, Mittwoch, Donnerstag, Sonntag, wenn der ganz normale 3-Tages-Rhythmus eben vorhanden ist, dass Milan dann auch die entsprechenden Resultate einfahren wird. Wie gesagt, der Auftakt ist schwer, aber danach wird Milan schon zeigen, was es kann.
Julius, der Kader gerüstet für dieses Programm?
Würde ich teils antworten wollen in dem Hinsicht. Da müsste ich auch noch ein bisschen was anderes sagen, als wir gerade gehört haben, weil ich zum Beispiel auch am folgenden Spieltag die Roma deutlich vor Mailand sehe, nicht nur was den Kader angeht, sondern was die Homogenität der Mannschaft schon angeht, was den Trainer angeht, sehe ich da deutliche Vorteile und auch was den Transfersommer angeht, da wurde meiner Meinung nach toll von Rom gearbeitet. Man hat letztes Jahr in der Champions League international nochmal wirklich auf sich aufmerksam machen können und ich halte von der Roma diese Saison sehr viel, von Mailand sagen wir mal, nicht so viel wie von der Roma. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass wir jetzt tatsächlich zwei punktlose Wochenenden erstmal erleben werden, was für den euphorisierten Mailänder-Fan dann wahrscheinlich erstmal wieder hart zu ertragen sein wird. Denn natürlich geht man dieses Jahr auch zurecht. Das muss man sagen, nach der ersten halbwegs gefühlt durchdachten Transferperiode seit ein paar Jahren, nach einem Besitzerwechsel von einem Besitzer, mit dem man eh nicht mehr besonders zufrieden war, nach der Installation von zum Beispiel Maldini, sehr positiv in die Saison, erwartet einiges. Da könnten die ersten zwei Spiele jetzt schon echt wehtun und ich gehe schon davon aus, dass es wahrscheinlich ist, dass da kein Sieg geholt wird. Dann kommen wir aber langsam eben in den normalen Liga-Rhythmus, dann Atalanta könnte nochmal unangenehm werden, könnte aber das erste Spiel sein, wo sich die Mannschaft auch wirklich profilieren kann, wirklich gegen einen unangenehmen Gegner das erste Mal zeigt. Caduso ist ein Mentalitätstrainer auch, das dürfte auf der Kopfebene nicht so Probleme bereiten, gerade dann, wenn man in der Europa League vielleicht auch schon ein positives Ergebnis mitnehmen kann in die nächsten Wochen. Aber wie gesagt, die ersten zwei Spieltage jetzt könnten richtig wehtun.
Chris, hast du Angst davor, dass da tatsächlich eine Null nach zwei Spieltagen dann steht bei Milan?
Ehrlich gesagt, nein. Also natürlich muss man immer damit rechnen, dass sowas passieren kann, wenn das Anfangsprogramm so aussieht. Aber gerade die Roma, da muss ich ganz ehrlich sagen, die Roma, da überschattet eher das Quantitative, was sie diesen Sommer gemacht haben, über den Qualitativen. Sie haben Königs, ob man es jetzt Königstransfers nennen kann, würde ich schon fast sagen, mit Pastore und Nsonsi vor allem, vermutlich die Transfers, die am meisten Aufsehen erregt haben bei der Roma diesen Sommer. Aber sie haben halt auch mit Nainggolan ihren einen der wichtigsten oder vielleicht sogar den Schlüsselspieler verloren. Mit Alisson, den Stammkeeper und den Kapitän der Mannschaft. Obwohl Kapitän, vergesst es, war nicht Kapitän, schneidet es raus. Also mit Alisson quasi ihren Starkeeper, mit Nainggolan ihren vielleicht wichtigsten Feldspieler. Und ansonsten sind halt Spieler zugekommen wie Cristante, wie Justin Kluivert, die auch erstmal beweisen müssen, dass sie diesem hohen Level und diesen Anspruch, den die Roma hat, dem gerecht werden können. Denn auch ein Cristante ist für mich in der Serie A nicht so überragend gewesen, dass mir da Angst und Bange ist, wenn da die Roma auf uns zukommt.
Welche Ziele hat denn Milan ausgegeben? Was ist vor allen Dingen auch aus Fansicht das, was auf jeden Fall erreicht werden soll?
Da würde ich hundertprozentig sagen, das muss die Champions League Quali sein. Einfach weil die Fans in Mailand wieder hungrig darauf sind, die Champions zu gewinnen. Es war im Nachgang des Sommers lange nicht mehr so harmonisch oder ist so gut zugegangen und hat alles so reibungslos funktioniert im Rahmen der Möglichkeiten, wie es diesen Sommer der Fall war. Das Team hat mit Gattuso einen Trainer, der die Mannschaft voll im Griff hat, der auch in dem halben Jahr oder in dem fast Dreivierteljahr, das er jetzt da ist, gezeigt hat, was er verändern kann, dass die Jungs ihn respektieren, dass er auch mehr drauf hat als nur motivieren, sondern dass das wirklich jemand sein kann, der über die nächsten Jahre Milan-Trainer ist, dass einfach wieder eine Kontinuität reinkommt. Und das Team sehe ich gerüstet und ich bin optimistisch für die neue Saison.
Du hattest vorhin ja auch schon Maldini mal angesprochen. Ich sagte ja eingangs das Zitat von Kaká, die Milan-DNA ist zurück. Damit meint er eben vor allem, dass Leute an der Spitze jetzt operieren, genau, die eben auch früher schon mit Milan als Spieler große Erfolge hatten. Gattuso, Leonardo und eben auch Maldini. Jetzt hat sich Maldini ja damals unter den chinesischen Investoren geweigert, eine Rolle im Verein zu übernehmen, hat gesagt, nee, möchte ich nicht, fand das ganze Konstrukt, glaube ich, auch nicht so besonders toll und tragfähig, das hat sich ja jetzt auch entsprechend so erwiesen, aber unter den Amerikanern, da scheint er jetzt gewillt zu sein, tatsächlich handfest mitzuarbeiten und ließ sich da sehr leicht überreden. Ist das dieses Aufbruchzeichen, was alle auch brauchten? Hey, Paolo Maldini ist zurück.
Natürlich ist Maldini eine Lichtgestalt fast schon für diesen Verein. Die Spieler, jeder kennt ihn, jeder Spieler respektiert ihn, die Fans lieben ihn. Er hat einfach ein sehr hohes Standing in diesem Verein. Und dazu muss man auch sagen, zu der Geschichte mit den Chinesen, das offizielle Statement letztes Jahr war ja quasi, dass Maldini es nicht machen wollte, weil er gerne eine Aufgabe im operativen Geschäft gehabt hätte. Er wäre gerne in die Kaderplanung eingebunden worden, in Personalentscheidungen. Und genau sowas haben die Chinesen ihm halt nicht angeboten. Die Chinesen hätten ihm halt mehr so einen Marketing-Job gegeben, wie es jetzt aktuell Franco Baresi bei Milan hat. Deswegen, wer weiß, ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihm das damals schon alles nicht so geheuer war und das auch ein Grund war. Aber es liegt vor allem wahrscheinlich in erster Linie an dem Aufgabenbereich, den er bekommt. Okay. Der ist zwar auch nicht so klar definiert aktuell, aber man weiß ja, dass er auf jeden Fall sehr nah mit Leonardo zusammenarbeitet, am Kader arbeitet, an Personalentscheidungen trifft. Und ich glaube, das ist das, was für ihn das Wichtigste war im Endeffekt.
Manu, diese DNA, die jetzt zurück ist, wie wichtig ist die aus deiner Sicht für die Saisonziele und was müssen die drei da letztlich auch noch verbessern, damit es mit der Champions League-Qualifikation, die Chris ja eben als Ziel ausgegeben hat, dann auch wirklich funktioniert?
Natürlich ist es wichtig, wenn du gute Strukturen hast, wenn es im Umfeld ruhig ist. Das muss auch insgesamt im ganzen Verein einfach harmonisch sein. Die Vorbereitung wirkte harmonisch, nachdem die Qualifikation für die Europa League klar war oder dass man auch teilnehmen darf, merkte man schon was von Aufbruchsstimmung. Und ich finde, der Kader wurde jetzt schon mal so zusammengestellt, dass Gattuso sehr gut damit arbeiten kann. Es gibt hier und da noch Verbesserungspotenzial, das haben wir ja schon besprochen. Aber es ist einfach eine Basis jetzt da, mit der sich arbeiten lässt. Wenn jetzt noch gut in die Saison reingekommen wird und man vielleicht nach 7, 8, 9 Spielen, wenn auch die ersten 3 Europa League-Spiele absolviert sind, wenn man da wirklich nah an der Champions League ist, da muss man ja noch nicht auf dem Champions League Platz stehen, aber man kann ja wenig relativ nah oben dran sein, dann finde ich, dass dann die Arbeit auch eine gewisse Bestätigung sieht und dass man einfach sieht, okay, wir haben im Kader einiges geändert, es funktioniert, die Mannschaft entwickelt sich langsam, aber sicher weiter, der Spielstil wird ein bisschen besser, Gattuso kann die nötigen Anpassungen eben vornehmen und das ist enorm wichtig und es ist auch enorm wichtig, den Kader bei Laune zu halten. Da ist die Europa League, finde ich, ideal. Ist eigentlich noch besser als die Champions League, wenn du rotieren willst, wenn du die jungen Spieler heranführen willst, weil das Niveau einfach gerade in der Gruppenphase noch nicht so hoch ist. Das Ziel Champions League Qualifikation sehe ich auch als nicht unrealistisch. Eigentlich denke, klar, Juventus ist eine enorm starke Mannschaft und wird meiner Meinung nach auch wieder Meister. Über die Roma haben wir schon gesprochen, ist für mich auch ein klarer Kandidat. Für die Champions League Inter sehe ich auch sehr stark, haben auch ein sehr gutes Transferfenster hinter sich gebracht. Aber, jetzt kommt das Aber, ich finde, der SSC Neapel ist ein bisschen schwächer geworden. Ich bin auch noch nicht überzeugt davon, dass Carlo Ancelotti da wirklich hervorragend einschlagen wird, also gerade nach Sarri. Das ist eine ähnliche Konstellation, wie sie damals in München war, nach einem wirklich Ballbesitz-Fanatiker und einem dominanten Trainer, eher ein Verwalter. Da werden wir sehen, wie das funktioniert. Also ich fand Neapel jetzt am ersten Spieltag gegen Lazio okay, aber da hat mir teilweise so ein bisschen das gewisse Etwas gefehlt, aber das ist natürlich, man ist auch noch früh in der Saison, man weiß noch nicht genau, welche Schwerpunkte Ancelotti da setzen wird, aber hinter Neapel steht genauso wie bei Lazio ein kleines Fragezeichen und ich denke, dass Milan schon sehr gute Chancen hat, zumindest Vierter zu werden. Also ich sehe sie mit Augenhöhe auf Neapel und auf jeden Fall vor Lazio. Und bei Inter kommt es auch ein bisschen darauf an, wie funktioniert das mit der Konstanz. Inter auch, wie gesagt, mit vielen Vorschusslorbeeren in die Saison gestartet und dann gleich mal das erste Spiel verloren. Dementsprechend muss man da auch abwarten. Gerade Inter hat ja auch jetzt mit der Mehrfachbelastung zu kämpfen. Da gibt es im Spitzenbereich einige Fragezeichen in Italien. Deswegen sehe ich Milan, was das Champions League-Ziel angeht, doch gut gerüstet und in der Europa League muss natürlich auch eine andere Rolle gespielt werden als in der letzten Saison. Also das Ausscheiden gegen Arsenal war wirklich verdient. Da hat Milan wirklich keine guten Leistungen gezeigt. Ich fand die Auftritte international in der letzten Saison auch nicht konstant. Da muss auf jeden Fall auch was getan werden. Ich denke, in der Europa League hat man als Team mit so einem Namen wie eben Milan immer die Chance oder immer das Ziel vor Augen, sehr weit zu kommen. Und das muss auch in dieser Saison das Ziel sein. Man will sich auf europäischer Ebene eben wieder positionieren. Wenn man danach in der Champions League eine Rolle spielen will, dann muss man mit diesem Kader, mit diesen Voraussetzungen, mit diesem fußballerischen Potenzial einfach auch in dieser Saison in der Europa League, weil zumindest das Halbfinale anpeilen. Und ja, wenn man im Halbfinale steht, geht natürlich auch immer noch mehr. Also sie könnten tendenziell, je nachdem, wer aus der Champions League runterkommt, das wird dann natürlich auch ein bisschen von der Gruppenauslosung abhängig sein, ein guter Kandidat für den Titel sein.
Julius, was ist aus deiner Sicht drin? Was werden sie kriegen und was müssen sie dafür noch tun? Da hast du bestimmt noch 2, 3 andere Aspekte als die Manu eben aufgezählt hat.
Ja, ich denke schon, also erstmal festhalten, klar, wurde jetzt auch schon zweimal gesagt, Saisonziel sollte klar sein, sollte eben das Anpeilen von der Champions League Qualifikation sein. Ähnlich wie Manu würde ich da auch Lazio und eben auch Neapel aufgrund des Trainerwechsels rauspicken wollen, die da auch schwächeln könnten von diesen Contendern. Wir haben dann aber eben noch Inter, wir haben dann noch die Roma, wir haben noch Juventus. Das heißt, wir haben eigentlich mittlerweile oben, obwohl man Juventus eben nochmal eine Klasse höher heben muss, die mit ziemlicher Sicherheit Meister werden, haben wir da fast eine Situation wie in England. Das heißt, wir haben Teams, deren Qualität man an sich sagen würde, da gehört die Champions League wohl dazu. Kann aber immer an ein, zwei Spielen scheitern, gerade in den wichtigen Spielen. Und da würde ich eben den Aspekt nochmal auf den Trainer legen. Und ich kann verstehen, dass Gattuso da auf jeden Fall eine Identifikationsfigur ist für den Verein. Der steht eben auch für Disziplin. Der hat, das muss man auch ganz ehrlich sagen, dann, als er übernommen hat, da einen neuen Zug reingebracht. Das hat man gesehen. Ich glaube auch durchaus, dass da Vertrauen zwischen Spielern und Trainern herrscht und eben auch zwischen der Vereinsführung, die ja schon den Vertrag dann verlängert hat. Dennoch ist der Trainer für mich noch ein kleines Fragezeichen. Und das könnte auch ausschlaggebend sein, dass man vielleicht eben nicht diese Champions League Quali am Ende reicht, sondern sich auf 5 oder 6 einfinden muss. Denn Gattuso hat mich bis jetzt noch nicht besonders überzeugt, wenn es darum geht, große Verbesserungen in spielerischer Hinsicht in das Spiel Mailands einzubringen. Natürlich, wie man sich bei Gattuso denken kann, wenn man einmal gesehen hat, für was er auch fußballerisch stand, als er selber noch ein Spieler war, wurde da viel Disziplin, viel Arbeitswillen reingebracht, aber spielerisch fehlt mir dann ein bisschen was, spielerisch fehlt mir dann eben auch ein bisschen was auf den Zentralpositionen im Mittelfeld. Habe ich ja schon ausgeführt, als wir hauptsächlich über die Außen geredet haben, dass da viel an Çalhanoğlu auch hängen wird. Und das könnte ein Problem sein, es könnte dann eben auch das Problem sein, Higuain ins Spiel zu bringen. Und deswegen würde ich sagen, Ziel klar Vierter. Mich würde es aber wirklich nicht wundern, wenn das knapp verpasst wird.
Gennaro Gattuso, Grinta, Kampfgeist, das hatte er auf jeden Fall in seiner aktiven Zeit. Chris, traust du ihm zu, da auch spielerische Komponenten noch mit reinzubringen?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch keiner, der frei von Zweifeln ist, was Gattusas Personal hier angeht. Der Vertrag wurde ja auch, wenn man genau ist, nicht von Leonardo Maldini verlängert, sondern von Fasone und Mirabelli noch, als die beiden noch zuständig waren. Trotzdem glaube ich, dass da zwischen ihm und dem Vorstand auf jeden Fall ein Vertrauensverhältnis da ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir den Vergleich angucke, was unter Montella letzte Saison gespielt wurde und was dann nach 1-2 Monaten Gattuso gespielt wurde, da finde ich, ist auf jeden Fall schon ein deutlicher Qualitätsunterschied zu sehen. Ob der jetzt auch schon reicht, dass man Champions League spielt nächstes Jahr und dass es eine Top-Saison wird, werden wir alle sehen, können wir nicht wissen. Aber es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu Vincenzo Montella.
Das wird spannend zu sehen sein und wir werden es natürlich dann schauen im Laufe dieser Saison auch hier bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de. Jetzt werden wir am Wochenende erstmal mit großen Augen dann zum Saisonopener gegen Napoli schauen, was Milan dort dann schaffen kann. Wir sind aber noch nicht am Ende hier unserer Sendung heute, denn wir haben ja noch die 3 gewagten Prognosen an das europäische Fußballwochenende und die gibt's gleich hier noch bei 90 Plus und Air Matchday auf meinsportradio.de.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Jetzt machen Sie ja alle auf im Lokombo oder im Nokam oder wie das hier heißt.
meinsportradio.de. Es heißt meinsportradio.de. Jetzt auch als App. Breakfast at Flushing. Die US Open mit Chip and Charge. Vom 27. August bis 9. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse beim letzten Grand Slam des Tennisjahres. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
3 gewagte Prognosen an das Fußballwochenende, die seid ihr von uns gewohnt und die kriegt ihr natürlich dann auch heute. Ist ja jetzt wieder der rollende Ball in allen großen Ligen in Europa. Manu, und du hast bei deiner Prognose einen Blick auf die Bundesliga.
Genau, ich sage nämlich, dass beide Aufsteiger ihr Auftaktspiel in der Bundesliga gewinnen werden. Die Fortuna aus Düsseldorf spielt zu Hause gegen Augsburg. Ich habe jetzt Augsburg letzte Woche im Pokal live gesehen. Ich war vor Ort gegen Steinbach. Das war schon weitgehend sehr dürftig und ich finde, Düsseldorf hat einen wirklich guten Job auf dem Transfermarkt gemacht, hat sich gut verstärkt, hat gerade in der Offensive dafür gesorgt, dass das viel Tempo vorhanden ist. Und ich denke, das ist sehr wichtig gegen die Augsburger Außenverteidiger, dass man Max und Schmid ein bisschen hinten hält, dass man sie bindet. Dementsprechend sehe ich gerade auch bei dem euphorischen Publikum in Düsseldorf der Heimauftakt. Es passt eigentlich alles, um mit einem Sieg in die Saison zu starten. Nürnberg hat es da zumindest ein bisschen schwieriger, die spielen in Berlin, aber die Hertha ist so ein Kandidat, spielen nicht den allerattraktivsten Fußball, sind zu Hause auch immer mal wieder für einen Ausrutscher gut. Nürnberg hat, das haben wir auch in unserer Saisonvorschau angesprochen, jetzt auch keinen überragenden Job auf dem Transfermarkt gemacht, weil einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht vorhanden waren. Die haben jetzt selbst mit Yuya Kubo, der nur geliehen wurde, nur nicht mal 1 Million Euro ausgegeben. Trotzdem ist es eine eingespielte Mannschaft. Das ist eine Mannschaft, die auch in der zweiten Liga gezeigt hat, dass sie auswärts sehr gut zurechtkommt. Und ich traue den Berlinern tatsächlich zu, wenn sie wollen besser Fußball spielen, sie haben hohe Ziele und dann geht der Saisonstart gehörig in die Hose. Deswegen sage ich, Nürnberg gewinnt in Berlin, Düsseldorf gewinnt daheim gegen Augsburg.
Und apropos Saisonstart, der in die Hose geht. Julius, du kannst in Sachen Premier League den Fans von Arsenal da nicht viel Hoffnung machen, dass die Trendwende kommt.
Genau, meine Prognose ist dann nämlich, dass Arsenal auch weiter sieglos bleiben wird im dritten Spiel der Saison gegen West Ham. Das liegt erstmal daran, dass auch West Ham noch sieglos ist. Und ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, auch wenn Arsenal noch einen anderen Anspruch hat, dass auch bei den Gegnern von Arsenal an diesem Wochenende ein gewisser Druck herrscht und immer noch, auch wenn man das letzte Saison schon größte Teile leider nicht gesehen hat, nicht der schlechteste Kader der Liga bei West Ham unterwegs ist. Dazu kommt eben, dass Arsenal immer noch wirklich Probleme hat mit der Anpassung an Emerys neues System. Hauptschwachstelle ist lustigerweise ja immer noch die, die man schon vor Ende des Transferfensters eigentlich vorhergesehen hat, nämlich die beiden Innenverteidiger, über die das Spiel unter Emery nun mal aufgebaut werden soll, die aber gerade mit Mustafi und Sokratis dazu nur bedingt in der Lage sind. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es deswegen eben zumindest zu einem Unentschieden kommen wird, und deshalb Arsenal weiter auf die ersten 3 Punkte nach Wenger warten muss.
Also, die armen Gunners-Fans, die haben nicht viel zu lachen momentan. Viel zu lachen, Manu, haben auch die Fans von Manchester United nicht. Und wenn es nach der Prognose eures Kollegen Steffen Grunwald geht, bleibt das auch so.
Genau, Steffen hat nämlich die Prognose aufgestellt, dass Tottenham das Montagsspiel im Old Trafford gewinnen wird und Manchester United dann eben so in der erste kleine Saisonkrise zieht. Ja, es gibt im Moment bei Manchester United sowieso einige Nebenkriegsschauplätze. Paul Pogba, José Mourinho, die Unzufriedenheit, die hinsichtlich des vergangenen Transferfensters herrscht. Dann wurde zu Hause gegen Leicester zum Auftakt zwar gewonnen, aber der Fußball war teilweise schon fürchterlich. Dann wurde am zweiten Spieltag sogar noch verloren auswärts. Bei Manchester United weiß man im Moment nicht so richtig, wo man steht. Die Offensive lahmt. Jetzt fällt Alexis Sanchez noch aus, zumindest für das Spiel. Die Vorzeichen stehen auf jeden Fall nicht gut. Tottenham hat sich im Sommer zwar überhaupt nicht verstärkt, aber hat eine sehr eingespielte Mannschaft. Spielt unter Pochettino genau den Fußball, der Manchester United wehtun kann. Also sie sind defensiv stabil, verfügen über ein gutes Konterspiel, sind effizient im Angriff. Harry Kane macht aus wenig viel. Die Vorzeichen stehen tatsächlich so, dass Manchester United da ein ganz, ganz schweres Spiel vor der Brust hat und deswegen sagt Steffen auch, dass Tottenham das Spiel gewinnen wird.
Und Harry Kane kann sogar im August treffen. Das haben wir in der letzten Woche in der Premier League Analyse hier auf meinsportradio.de auch gesehen. Und wir werden das alles verfolgen, natürlich hier bei 90plus und rmatchday auf meinsportradio.de bei den Kollegen von 90plus in schriftlicher Form. Also ihr werdet auf dem Laufenden gehalten in Sachen Serie A. Und ich sage vielen Dank an Manuel Behlert, an Julius Eid und an Chris Zaren. Vielen Dank, ihr drei.
Gerne.
Sehr gerne, hat mich gefreut.